Eine Kreuzung macht ihrem Namen alle Ehre, ein wichtiger Gerichtsprozess ist gestartet und das Thema Lärm entzweit die Anwohner in Süd.
Hör mal, Herten.
Und damit herzlich willkommen bei Hör mal, Herten, dem Podcast der Herten Allgemein. Heute mit meiner Kollegin Maike Holz.
Hallo.
Mein Kollege André Pritzebel ist auch dabei.
Moin.
Und mein Name ist Stefan Korte. Ja, und wir steigen jetzt mit was Aktuellem ein. Am Sonntagmorgen hat's ordentlich geknallt, und zwar an der Blechecke. Das ist die Kreuzung Westerholter Straße und Feldstraße an der Grenze zu Langenbochum sozusagen in Herten. Und die Kreuzung ist bekannt dafür, dass dort immer wieder auch teilweise sehr schwere Unfälle passieren. Und dieses Mal ist einer von Ampelmast gefahren. Der Ampelmast ist umgeknickt und dementsprechend viel Chaos herrscht da bis heute. Also wir zeichnen am Mittwoch auf. Wenn ihr die Sendung hört, ist hoffentlich die provisorische Ampel schon in Betrieb. Die soll nämlich da jetzt erstmal aufgebaut werden, weil die normale Ampelanlage tatsächlich Fratze ist. Also das hat ordentlich gewumst. Wurde auch verletzt, glaube ich, der Mann, ne? Soweit ich das im Blick habe.
Hoffentlich geht es ihm wieder besser.
Genau.
Oder er ist auf dem Weg der Besserung, das zählt.
Das ist das Wichtigste erstmal. Und eine Ampel kann man reparieren, Auto auch, beziehungsweise das Auto vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt. Aber es hat mal wieder gezeigt, dass diese Kreuzung nach wie vor ein Problem einfach ist. André, du hast mir gerade gesagt, du bist vorhin noch drüber gefahren. Wie ist denn mittlerweile die Situation da vor Ort?
Genau, ich bin vor rund einer halben Stunde daher gefahren und habe mich offen gesagt direkt schon geärgert, dass ich den Weg genommen bin. Ich bin also von Herten-Mitte über die Feldstraße gefahren und stand dann in einem kleinen Stau. Also so furchtbar stark hat sich der Verkehr nicht zurückgestaut. Zur Feldstraße nach Herten-Mitte waren vielleicht 10 Fahrzeuge vor mir, andere Richtung. War ein bisschen mehr los soweit. Also Ampel ist nach wie vor außer Betrieb, wird derzeit repariert. Mal schauen, wie sich da die Situation weiterentwickelt. Ist natürlich teilweise dann eben ein bisschen chaotisch durch die Verkehre, die da aufeinandertreffen. Alle Straßen, die sich da kreuzen, viel befahren. Also dementsprechend ist da halt dann schon ordentlich was los.
Ja, ich habe das am Montag auf dem Weg zur Arbeit, bin ich mit dem Bus gefahren, dachte ich auch, als ich dann sah, die Ampel ist ausgefallen, dachte ich, oh, das dauert jetzt, und das hat es auch. Also die haben sich alle so in die Kreuzung langsam reingetastet, obwohl es ja eindeutig geregelt ist mit Stoppschildern und Vorfahrtsschildern. Aber es ist für viele Leute ein Rätsel. Viele sind wahrscheinlich auch, weil es die Blechecke ist, besonders vorsichtig. Und das hat mich alles so ein bisschen an Paris erinnert, wo die Leute dann, wenn so 5, 6 Straßen auf einen Platz treffen, die fahren auch alle kreuz und quer, aber jeder kommt irgendwie an. So ein Gefühl war das da auch. Und wie gesagt, das 3 Tage lang jetzt mindestens. Maike, du sagtest vorhin, da ist noch eine Spur gesperrt worden jetzt vorübergehend.
Also ich war gestern Abend an dieser Kreuzung und da waren die Linksabbiegerspuren, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, gesperrt. Also konnte man nur geradeaus und rechts abbiegen. Und da nicht so viel Verkehr war, war das eigentlich reibungslos. Deswegen, also ich habe jetzt nicht diese Probleme. Und wir haben ja auch Glück, dass im Augenblick ja auch Ferien sind. Und
ja.
Das wäre, glaube ich, in der bei Berufspendlern oder im Berufsverkehr und Schulkinder wäre es, glaube ich, noch schlimmer, glaube ich.
Definitiv, wenn du den ganzen Pendlerverkehr da lang fahren hast, weil merkt man ja jetzt einfach, die Straßen sind ein bisschen leerer im Moment. Das ist ein Glücksfall in dem Fall. Ich hatte mich auch ehrlich gesagt gewundert, dass da keiner stand und den Verkehr geregelt hat. Hätte ich jetzt an der Kreuzung irgendwie erwartet, aber vielleicht auch wegen der Ferien, dass man sagt, hey, Aufkommen ist nicht so groß, weil sonst hätte man es eigentlich machen müssen. Dann hätte da ein Polizist stehen müssen und
das regeln.
Weil zumindest zu den Stoßzeiten, weil sonst kommst du da einfach nicht drüber über diese Straße.
Sonst ist Chaos.
Und man also, muss ja.
Ich muss sagen, was ich dann jetzt gerade da beobachtet habe, es war teilweise schon wirklich ein bisschen eng. Also ich muss dir vollkommen recht geben, dass da die Polizei einmal sich hinstellt, wirklich den Verkehr regelt, wäre gerade an der Ecke nicht verkehrt, weil, ne, wie wir gesehen haben, die Blechecke macht ja immer wieder ihrem Namen alle Ehre.
Ja. Aber es ist natürlich dann personalintensiv, ne? Es ist auch nicht ganz ungefährlich, weil man mag es kaum glauben, aber die Leute kennen meistens noch nicht mal die Gesten, die so ein Polizist dann macht. Ne? Also wer weiß noch, was die T-Stellung beispielsweise heißt oder so. Habe ich von mehreren Polizisten mittlerweile schon gehört, dass die dann sagen, das ist saugefährlich, auf so einer Kreuzung dann zu stehen, weil die Leute einfach nicht kapieren, was die von einem wollen.
Die werden ignoriert.
Ja. Oder interpretieren es dann falsch und fahren drauf los, obwohl sie es gar nicht sollten. Also vielleicht auch das der Grund. Hätte es vielleicht sogar noch schlimmer gemacht.
Ja.
Aber ich verstehe ja bis heute nicht, dass die Westerholter Straße nach wie vor Vorfahrtsstraße ist. Ist das so ein Durchgangsverkehr da?
Ich
Meinst du, zu früheren Zeiten ist die Zeche noch aktiv, ja. Da kann ich es mir ja erklären, aber heute. Aber
vielleicht, weil es der Zubringer zur Autobahn ist. Ja, dass das als Hauptstraße gilt.
Ja, aber eigentlich würde man ja erwarten, dass die Feldstraße heute Vorrang hätte, weil da gefühlt zumindest mehr drüber geht.
Ich persönlich fahre da wirklich regelmäßig auch auf meinem Heimweg dran vorbei und habe den Eindruck, sowohl Feldstraße als auch Westerholter Straße tun sich, was das Verkehrsaufkommen angeht, beide nicht wirklich viel.
Es ist
alles voll. Ne? Mhm. Feldstraße, wichtige Nord-Süd-Verbindung, geht eben auch nach Mahl hin. Also da schiebt sich auch unheimlich viel Verkehr drüber.
Ja. Zumal, manchmal hast du ja dann auch so einen künstlichen Rückstau noch durch diese Fußgängerampel am
Radweg,
genau, Allee des Wandels ist es, glaube ich. Ne?
Ja.
Dementsprechend, ja, ist es halt auch voll. Aber da kommt natürlich auch wieder die Diskussion hoch. Kreisverkehr wird ja immer wieder gerne beim Thema Blechecke angeschnitten. Mhm. Und da wurde jetzt auch in dem Zuge von diesem Unfall wieder darauf hingewiesen. Jetzt muss ich mal gucken. Da ist er. Einen Antrag der FDP gab es, und zwar im Jahr 2018. 16. Januar haben sie den gestellt. Und damals haben sie schon gesagt, wir wollen ganz gerne einen Kreisverkehr dort haben. Und zwar von 38 Metern Durchmesser, und das sollte dort funktionieren. Also rein baulich hätte das funktionieren können, aber irgendwie ist daraus nie was geworden. Hängt wahrscheinlich auch mit Straßen NRW zusammen, würde ich mal, beide Straßen im Zuständigkeitsbereich. Mhm. Ich glaube, da haben wir schon die Antwort.
Wahrscheinlich.
Ja,
muss man ja so sagen. Ich meine, ein paar Meter weiter, L511, Anschlussstelle in Scherlebeck, das ist ja nach wie vor, oder vielmehr die Auffahrt von der Westerholter ist es.
Genau, das ist
genau
die Zufahrt.
Um die geht's ja. Mhm. Da haben wir ja auch letztes Jahr die große Diskussion erst noch gehabt und jetzt hat sich der Straßen-NRW dann irgendwann durchgerungen und eine Entscheidung getroffen oder nur Vorschläge gemacht?
Dass ich das jetzt
Nein, so, soweit ich weiß, prüft der Rat der Stadt Herten aktuell, welchen Vorschlag sie denn präferieren würden, wollen das dann weitergeben an Straßen-NRW, und das ist eben jetzt der Stand der Dinge. Da ist eben auch ein Kreisverkehr im Gespräch, dann ist, glaube ich, so eine Einfädelspur im Gespräch oder nur mal eine Ampelregelung.
Genau, und letzteres hatte ja Straßen-NRW irgendwie favorisiert, weil am billigsten, am einfachsten.
Das ist immer die schnellste Lösung, ne?
Ja, ja.
Genau.
Ja, so ein Kreisverkehr wird, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, der wird so das 4- bis 5-fache kosten ungefähr. Andersrum, die Instandhaltungskosten bei einem Kreisverkehr sind niedriger als bei einer Ampelanlage, muss man auch sagen. Aber wenn wir jetzt zur Blechecke zurückkommen, ich finde, da macht ein Kreisverkehr einfach Sinn.
Und die Erfahrungen aus anderen Städten zeigen das ja. Das ist ja flüssiger Verkehr, läuft alles super. Unfallgefahr ist auch gering.
Und ich weiß, wir hatten auch mal, ich weiß nicht, ob ich es mir auch noch hier irgendwo notiert hatte, auch mal so einen Bericht über einen Architekten, der hat sogar gesagt, ein Schlaufenkreisel würde da wahrscheinlich Sinn machen. Nee, habe ich jetzt hier nicht. Und das wäre ja auch eine schöne Lösung, weil wenn man mal nach Recklinghausen guckt, da gibt es mittlerweile zwei davon.
Genau.
Ne? Die funktionieren doch eigentlich.
Ja,
ne?
Der eine ist gerade neu eröffnet worden. Läuft der Verkehr gut. Man kann den mittendrin begrünen. Dann ist das auch noch ein schönes Stadtbild, auch für Klimagut und so. Also ich finde das eine gute Lösung gewesen. Und der ging sogar relativ schnell fertig. Oder die Bauarbeiten waren relativ schnell zu Ende.
Und aber wahrscheinlich von der Stadt initiiert, ne?
Ich glaub,
also städtische Straßen, Das wird dann wahrscheinlich auch wieder das Problem sein. Also Straßen-NRW ist da tatsächlich so das Zünglein an der Waage letzten Endes, weil die müssen entscheiden, die dürfen entscheiden und niemand anderes. Und ich glaube, dann wird es da sowieso keinen Kreisverkehr geben. Aber das wäre eigentlich die ideale Lösung. So, muss man ganz ehrlich sagen. Und angesichts der vielen, vielen Unfälle, die ja nicht nur alle mit einem Blechschaden enden, was seid ihr? Amt, Institution, Behörde, Straßen-NRW? Macht mal. Tut mal was. So als kleiner Appell einfach.
Jeder Unfall ist einer zu viel.
Ja, eben, das ist es. Der kleine Blechschaden ist ärgerlich schon und für manche schon zu viel. Und ja, wenn dann noch Leute zu Schaden kommen, wie jetzt zum Beispiel, umso schlimmer. Naja, wir bleiben auf jeden Fall am Thema dran, werden das weiter beobachten, was da so passiert, und vielleicht passiert da tatsächlich mal was. Man darf die Hoffnung ja nicht aufgeben. Kommen wir jetzt einmal ganz kurz zu unserem Werbeblock. Alles, über das wir hier sprechen, das findet ihr natürlich bei uns auf der Website hertner-allgemeine.de, und HA Plus nennt sich die App, die es für iOS und Android gibt. Da findet ihr alles, nicht nur diesen Podcast, ihr findet andere Podcasts auch, aber natürlich aktuelle Berichterstattung, Livestreams, jede Menge Bildergalerien. Alles, was in Herten und rund um Herten passiert, das erfahrt ihr bei uns. Und Im Moment haben wir ein sehr, sehr verlockendes Angebot. 8 Wochen für nur 1 Euro zum Testen. Also umgerechnet 50 Cent für einen ganzen Monat mit vollem Zugriff auf alles. Also von daher, probiert's einfach mal aus. Außerdem haben wir immer noch die Taschengeldjäger-Aktion. Das ist von unserer Logistik. Die suchen nach wie vor Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 17 Jahren, die uns dabei helfen wollen, Anzeigen, Blätter und Prospekte und sowas zu verteilen für die Gebiete Marl und Herten. Und wenn ihr unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, einmal nachschaut, da findet ihr alle Infos. Und zu guter Letzt suchen wir auch nach wie vor Telesales Manager für unseren Werbemarkt. Und wenn ihr da unter exploreyourtalents.de/jobs einmal nachguckt, da findet ihr alle nötigen Informationen darüber und könnt euch auch direkt bewerben. Kommen wir jetzt zu einem anderen nicht so ganz erfreulichen Thema. Heute ist irgendwie der bunte Blumenstrauß der guten Laune sozusagen, der kommt erst zum Ende hin. Erstmal gehen wir jetzt auf die Axtattacke von der Ewaldstraße. Da ist nämlich diese Woche der Prozess gestartet gegen den mutmaßlichen Täter, muss man ja noch sagen. Noch ist er ja nicht verurteilt und noch ist ja auch nicht zweifelsfrei bewiesen, dass es gewesen ist, aber er steht vor Gericht. André, du hast das zusammen mit unserem Gerichtsreporter Martin von Braunschweig dir angeguckt und so ein bisschen analysiert schon. Erzähl erstmal vielleicht, was da überhaupt passiert ist für alle, die das damals nicht so mitbekommen haben. Im Februar war das ja. Was war da?
Genau, das war der 15. Februar dieses Jahres und was natürlich alle mitbekommen haben, war, dass es am Place d'Arras in der Herthener Innenstadt eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gab. Dabei sollen laut Staatsanwaltschaft auch eine Streitaxt zum Einsatz gekommen sein. Also ich hatte eben auch mit Staatsanwaltschaft und dem Landgericht Bochum telefoniert. Da wird derzeit der Fall vor verhandelt. Da sprach man von einem Tomahawk.
Auch nicht schlecht.
Also das ist schon sehr martialisch.
Dass man den überhaupt zu Hause hat.
Ja. Und letztendlich kamen 2 Männer schwer verletzt ins Krankenhaus, schwebten wohl laut Landgericht und Staatsanwaltschaft zum Teil auch in Lebensgefahr, sind jetzt aber wohl wieder wohl auf.
Genau, der eine, der hatte richtig sag ich jetzt mal. Also
da muss man aber sagen, beide, ja. Das vermeintlich Kuriose an dem Fall ist, es sind jetzt also 2 Männer angeklagt von dem Landgericht, die Staatsanwaltschaft Bochum wirft ihnen versuchten Totschlag in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung vor. Das vermeintlich Kuriose an der Sache ist, dass der eine Angeklagte sowohl mutmaßlicher Täter sein sollte, als auch Opfer.
Muss man auch erstmal hinkriegen, aber ich glaube, bei der Gemengelage auch nicht so ganz verwunderlich, ne?
Nein, nein.
Also das ist ja aus einem Streit entstanden letzten Endes, ne?
Ganz genau, ganz
also
genau.
Also soll. Wir müssen ja so ein bisschen im Konjunktiv bleiben im Moment, weil der Prozess läuft.
Eben, also du sagtest schon, unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig hat den Prozessauftakt am 11. August verfolgt. Und da hat die Staatsanwaltschaft Bochum in der Anklageschrift den ganzen Vorfall also wie folgt nachgezeichnet. Einer der beiden Angeklagten, ein 23-Jähriger, hat wohl seinen Job verloren. Ist daraufhin an besagtem 15. Februar in das Büro gegangen, um seinen Chef daraufhin zur Rede zu stellen. Hat wohl, wie es die Staatsanwaltschaft sagt, schon mal vorsorglich Pfefferspray und ein Messer eingesteckt, sollte die Unterredung eskalieren.
Was man so macht auf
jeden Fall. Ja. Und laut Staatsanwaltschaft kam es denn auch so dazu. Er hat wohl in dem Büro dann das Pfefferspray versprüht. Daraufhin ist ein Verwandter des Chefs, also nicht wirklich der Chef selber, dazwischen gegangen und denjenigen soll der 23-Jährige dann mit mehreren Messerstichen verletzt haben, sodass der auch laut eigener Aussage, er stand wohl im Zeugenstand jetzt beim Prozessauftakt, dann eben schwer verletzt ins Krankenhaus kam. Er sagte aus, dass er 2 Tage wohl auch im Koma lag und mittlerweile zumindest körperlich geht es ihm anscheinend wieder gut.
Aber die seelischen Wunden werden, glaube ich, noch länger bleiben.
Wahrscheinlich,
nach so einer Attacke.
Mit Sicherheit, na klar.
Das kann mitunter Jahre dauern oder vielleicht...
Wenn überhaupt.
Naja. Eben, das ist immer das eigentlich Gefährliche auch an solchen Sachen. Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, dann ist der, soll der 23-Jährige dann geflüchtet sein und am selben Tag hätten sich dann wohl Verwandte des Verletzten zusammengetan, um an dem 23-Jährigen Rache zu üben. Heißt also, laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft sollen mindestens 5 Männer dann in die Herthener Innenstadt gezogen sein, auf der Suche nach ihm, haben ihn dann wohl am Place de Race vorgefunden und sind dann wohl auf ihn losgegangen, unter anderem eben mit dieser besagten Streitaxt. Da muss man dazu sagen, derjenige, der diese Streitaxt geführt haben soll, und der ist noch nach wie vor auf der Flucht, konnte wohl von Polizei und Staatsanwaltschaft noch nicht identifiziert werden. Also kurz nach dem Vorfall veröffentlichte die Polizei auch Fahndungsfotos nach ihm.
Das ist der da mit, ich glaube, nur einem Schuh oder so
und
mit der Axt rumlief. Diese verschwommenen Aufnahmen, die man da gesehen hat.
Genau.
Ja.
So, und der andere Angeklagte, das ist jetzt ein 53-Jähriger, soll eben bei diesem Handgemenge auf dem Place de Race dann auf den 23-Jährigen eingeschlagen haben und ihn auch mit Fußtritten gegen den Kopf verletzt haben.
Okay, das heißt, wenn sich auch nur ein Teil davon bewahrheitet, es gibt dicke Strafen, glaube ich. Ne? Also ja. Gibt es schon irgendwie einen Wunsch sozusagen der Staatsanwaltschaft oder sind die noch nicht so
weit? Martin von Braunschweig sagte, dass wohl bei so einem Strafprozess dann letztendlich das geforderte Strafmaß erst am Schluss kommt.
Okay.
Soweit. Aber es können wirklich hohe Freiheitsstrafen auf die beiden zukommen, die da jetzt angeklagt sind.
In dem Zusammenhang dann aber auch ganz interessant, dass Place de Race jetzt nicht unbedingt so der Ausgangspunkt von der ganzen Nummer war, sondern mehr Zufall, dass es da passiert ist.
Genau.
Weil nach der Tat ja auch wieder natürlich, gerade auf den tollen sozialen Netzwerken, wo man dann die schönen Diskussionen findet, da ging es natürlich dann vor allen Dingen los, da darf man sich ja eh nicht mehr hintrauen und so weiter. Aber wenn in dem Fall jetzt es einfach nur Zufall war, weil sie ihn da gefunden haben, das ist, muss man das Ganze auch nochmal anders bewerten natürlich.
Aber jetzt hat der Place de Race diesen Stempel, ne?
Ja, ich meine, diese Ecke mit Bramhügel hatte ja vorher auch schon nicht den besten Ruf, sage ich jetzt mal. Aber klar, durch so eine martialische Tat wird es nicht besser. Da hilft dann auch keine bunte Bemalung oder so.
Das ist leider richtig, Das stimmt.
Naja, also, aber das ist auch nochmal so ein Thema, da können wir garantiert auch nochmal in Zukunft drüber reden, wie man den Platz vielleicht ein bisschen schöner hinkriegen könnte. Ich meine, die Stadt ist ja zumindest mit dem Neustadt-Innenstadtbüro da, ne? Oder mit einem Teil davon da vertreten. Aber da müsste man noch ein paar mehr Sachen, denke ich mal, tun. Ist ein Thema für einen anderen Tag, aber da könnt ihr vielleicht mal eure Meinung uns schreiben, per Facebook oder Instagram oder an haredaktion@medienhaus-bauer.de. Sagt uns einfach mal, was würdet ihr am Place de Race und in dem ganzen Bereich dort der Innenstadt vielleicht anders machen? Damit es halt attraktiver wieder wird und durch solche Vorfälle dann nicht noch weiter ins Negative gezogen wird. Sind wir mal gespannt. Sagt Bescheid, was ihr so euch da vorstellen könntet. Wir gucken jetzt einmal in den Süden der Stadt. Da haben wir die Zeche Ewald. Und da haben wir auch schon öfters mal drüber gesprochen, aber gibt es jetzt auch wieder einen neuen Turn sozusagen. Es ist laut auf Ewald und viele Anwohner stört das, viele andere Anwohner stört das nicht. André, du hast da mit einem der Anwohner jetzt gesprochen.
Genau.
Du sprichst ja generell viel mit denen dort. Ja, jetzt hast du einen gehabt, der sagt, es dürfte.
Ja, genau. Und zwar ist der jetzt nicht direkter Anwohner der Zeche Ewald. Ich habe ihn selber zu Hause besucht, von seinem Balkon, hat einen wunderbaren Blick auf das Horizont-Observatorium und kann ein bisschen weiter weg ganz einfach auch den Doppelbock-Förderturm sehen. Er sagte mir selber, er hört hin und wieder was, ja, aber er stört sich nicht daran. Plädiert im Grunde genommen dafür, wenn es einen stört, die Veranstaltungen werden vorher angekündigt, entweder dann zu der Zeit einfach woanders gehen oder einfach mitmachen. Soweit, das wäre sein Motto. Und er sagte mir halt auch, er hat das wohl auch schon ein bisschen näher verfolgt, wohnt wohl auch schon lange in Herthen Süd, ist da auch aufgewachsen und versucht den Anwohnern, die sich über den Lärm beschweren, insofern ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, als dass er sagt, es war von Anfang an klar, da soll Gewerbe hin, da soll durchaus auch Veranstaltungen auf das Gelände, also war es kein großes Geheimnis, dass es da einfach auch mal lauter werden könnte.
Mhm. Wobei andersrum natürlich auch manche mittlerweile sich zu Wort melden und sagen, hey, wir wohnen hier seit 40 Jahren, eigentlich haben wir das Vorrecht hier. Andere wiederum sagen, ja, dann habt ihr aber auch die Zechenzeit mitbekommen, die ja auch nicht leise war. Also ich habe es jetzt in Herten nicht mitbekommen, aber ich kenne es so in Ansätzen zumindest aus Mal noch. es ist schon viel Verkehr mit LKW, der da lang geht und auch was an Lärmkulisse von so einer Zeche kommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das damals alles irgendwie so ruhig da war. Andersrum kann ich aber natürlich auch verstehen, wenn man jetzt endlich mal Feierabend, endlich mal Wochenende hat und dann hat man die ganze Zeit nur Bum, Bum, Bum.
Genau, dieses Dröhnen, das ist ein anderer Lärm als dieser Straßenlärm, dieser, ja, der im Alltag dann ist. Ne? Das
eben.
Kann ich mir vorstellen. Also ich kann, wenn du direkter Anwohner bist, kann ich es verstehen.
Mhm. Ja, ich muss persönlich sagen, ich bin da auch zwiegespalten, weil ich habe beispielsweise auch lange Zeit in der Recklinghäuser Innenstadt über einem Restaurant gewohnt und da war es naturgemäß auch immer wirklich laut. Und als wir seinerzeit da hingezogen sind, war es uns natürlich klar, dass wir jetzt nicht in die ruhige Vorstadt ziehen, wo der Wald nebenan ist. Natürlich hat es mich dann auch das ein oder andere Mal aufgeregt, gerade an den Wochenenden, gerade wenn so ein Wetter war wie jetzt, 30 Grad Sonnenschein und man musste trotz alledem die Fenster geschlossen halten, weil es einfach zu laut war. Ja, es ist immer so ein bisschen ein Zwiespalt. Mhm. Ich persönlich muss dann einfach sagen, ich bin damit so weit umgegangen und habe mir einfach gesagt, ja, das ist nun mal so, war mir auch von Anfang an klar, muss ich im Grunde genommen einfach durch.
Ja, nur man kann es nicht von allen verlangen.
Nein,
ich kann das gerade dröhnen, kann ich auch verstehen, dass es ziemlich nervig sein kann, weil ich sag mal so, die mittleren und hohen Töne, die kannst du relativ zielgerichtet auf dein Publikum schießen sozusagen und da kriegen die Nachbarn nicht so viel von mit. Aber die wummernden Bässe sind es halt, weil die werden noch klassisch mit Bassboxen erzeugt. Kann man mittlerweile auch schon anders machen, muss man auch dazu sagen. Zumindest so im Heimtheaterbereich und so weiter, da geht das mittlerweile auch, dass die halt nicht nach draußen so viel dröhnen, sondern mehr so eine Art virtueller Bass in den Ohren entsteht, von denen, die es wirklich hören wollen. Ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich will nur sagen, man kann auch an der Thematik was machen. Da müssten vielleicht dann die Veranstalter auch so ein bisschen mal auf die Anwohner zugehen und umgekehrt. Ich weiß gar nicht, gab es überhaupt schon mal so einen Erfahrungsaustausch zwischen beiden Seiten, dass mal so Großveranstalter gesagt haben, hey, wir setzen uns mal mit den Anwohnern jetzt zusammen?
Ich glaub noch nicht, oder? Also das, daran hapert es, glaube ich, erst. Also,
ja. Also der klagenden Anwohner zufolge kaum. Die Motorworld, der ja ein Großteil der Zeche Ewald gehört, sagte, ihnen sind die Klagen bekannt und sie hätten auch schon ein Gutachten in Auftrag gegeben und daraufhin auch schon Maßnahmen ergriffen, unter anderem, dass die Bässe ein bisschen rausgenommen worden sind. Mhm. Die Anwohner sagen wirklich, ja, hat nicht wirklich viel gebracht. Hinzu kommt, dass es natürlich auch zunehmend mehr Veranstaltungen auf Ewald werden. Der Feierabendmarkt wurde, glaube ich, im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, genau. Findet jetzt regelmäßig statt. Jetzt hat in diesem Jahr die Motor 59 geöffnet, die dann auch noch jetzt zumindest in Sommermonaten ihre Afterwork-Party Freitag macht. Ja, natürlich, es wird lauter.
Und es ist ja auch nicht die Musik, es sind ja auch noch die Besucherinnen und Besucher, die mit Autos kommen, die parken ja dann auch alles zu und das ist ja, darüber regen sich ja auch die Anwohner auf. Also deswegen kann ich das ja auch verstehen.
Na klar. Und da auch da muss ich sagen, lehnt sich die Stadt auch so ein bisschen zurück irgendwie. Ne?
Das ist unser Problem.
Ich meine, die können auch nicht allzu viel machen, das muss man auch dazu sagen, weil die könnten zumindest mal überlegen, ob man die Verkehrsflüsse vielleicht ein bisschen anders hinkriegt oder so. Dass auf dem Gelände dann selbst natürlich dann die Motorworld zuständig ist, ist natürlich klar, aber das Ganze drumherum, diese ganze diese Anreisechaos, was man da manchmal hat, könnte sich mal auch jemand im Rathaus mit beschäftigen. Aber wahrscheinlich sitzt da niemand auf der Stelle, die es machen müsste oder so.
Das wird sein.
Personalmangel ist ja häufig der Grund, warum solche Sachen nicht vorankommen.
Naja gut, laut Stadt gibt es zu den jeweiligen, zumindest den großen genehmigungspflichtigen Veranstaltungen, Verkehrskonzept.
Ja gut, sowas
musst du natürlich. Ob das dann wiederum auch wirklich einen Nutzen hat, ist natürlich eine ganz andere Frage.
Zur Extraschicht war es abgesperrt, da hatte ich dieses Flatterband gesehen. Schon einen Tag vorher oder zwei Tage vorher oder so.
Ja, aber wahrscheinlich ist das bei den meisten so, die werden dann so das absolute gesetzliche Minimum erfüllen und alles andere ist, dann gucken wir mal.
Ja.
Und dann ist auch nicht allen damit geholfen. Aber wo du gerade sagtest, die haben Gutachten und so in Auftrag gegeben, das ist ja auch nicht miteinander sprechen. Da sagt man ja auch, du meckerst mich jetzt an, ich hole mir jetzt jemanden ran, der meine Position unterstützt und übergebe dir dann so ein Papier. Mhm. Das ist ja keine Konversation in dem Sinne.
Einfach nur an einen Tisch setzen und miteinander reden.
Ja. Also dann könnte man vielleicht mal in Richtung Lösung irgendwie was finden. Ne? Nur so, glaube ich, wird das jetzt erstmal weitergehen mit diesen Beschwerden. Und auf der anderen Seite die Veranstalter, die vielleicht dann auch hier und da vielleicht ein bisschen verunsichert sind. Ich meine, wenn Leute von außerhalb kommen, eine Veranstaltung machen und müssen vielleicht damit rechnen, dass doch noch irgendwie in letzter Minute Sachen geändert werden müssen oder nicht stattfinden dürfen oder so. ist natürlich auch nicht so attraktiv. Also wäre eigentlich im Sinne von allen Beteiligten, dass man einfach mal sich hinsetzt und redet. Ist ganz einfach. Wenn man danach mit null Ergebnis rausgeht, dann hat man zumindest schon mal miteinander gesprochen und kann nochmal drüber nachdenken, ist man immer noch einen Schritt weiter als jetzt. So, und dann kommen wir noch zu unserem letzten Thema. Wir wollten einmal so einen kleinen Überblick geben. Es hat sich schon wieder in der Innenstadt so ein bisschen was getan. Unter anderem hat ein bekannter Kaffeeröster jetzt geschlossen. Chibo hat zu, und zwar dauerhaft. Das ist allerdings keine Überraschung gewesen. Die Inhaberin Ines Franke, die ist seit über 40 Jahren selbstständig gewesen und hat einfach gesagt, ich will jetzt in Rente gehen. Das sei ihr auch gegönnt nach so langer Zeit. Nur leider hat sie keine Nachfolge gefunden für den Laden und dementsprechend steht das Ladenlokal von Chibo jetzt erstmal leer. Das wird jetzt in diesen Tagen ausgeräumt. Vorgestern hatte ich noch gesehen, da wurden einige von den Regalen und so da rausgeholt. Und es ist eigentlich ein schönes Ecklokal da auch, ne? Man kommt halt, wenn man vom Marktplatz am Glashaus entlang geht, kommt man direkt drauf zu, mehr oder weniger. Generell, es liegt mitten in der Innenstadt, es ist eigentlich in einer idealen Position und war auch immer sehr beliebt. Also selbst im Winter saßen früh morgens schon die Leute mit dem Käffchen und einer schönen Decke über die Beine da vorm Laden. Ich muss auch zugeben, ich habe da auch öfters mal ganz gerne meinen Kaffee geholt morgens. Das ist so ein kleiner Treffpunkt für viele gewesen. Und der ist jetzt leider nicht mehr da.
Wieder absolut. Ein Leerstand.
Ja.
Leider, ja.
Ja, und dann ist die Frage, kommt da denn noch jemand rein? Direkt nebenan haben wir ja den Supermarkt, den türkischen, der auch schon nach, ich glaube, 3 Monaten oder so wieder geschlossen hat, von heute auf morgen, und steht auch wieder leer. Dann haben wir natürlich oben den, ich vergesse immer, war es Cody oder Teddy?
Cody.
Cody, die pleite sind, ne?
Genau.
Ja. Cody.
Am Kreisverkehr, ne?
Genau.
Die Apotheke. Lokal.
Ich bringe die mal durcheinander, die beiden. Die Apotheke, genau, die, auch schon seit längerem, ne?
Ja.
Die ist ja, da hängen ja auch schon wieder Glücksplatzplakate, genau. Und sowas drin. Dann hast du natürlich noch Uhles, Intersport gibt es halt nicht mehr, auch ein riesiges Ladenlokal, auch direkt am Eingang zur Innenstadt. Also man kommt jetzt im Moment die Hermannstraße rein und sieht links und rechts nur Leerstände und gerade aus unserem leeren ehemaligen Pavillon, muss man ja auch der Vollständigkeit halber erwähnen, aber naja, was damit passieren wird, wahrscheinlich, das haben wir ja schon mal gesagt, ne, wahrscheinlich wird er abgerissen werden, müssen wir mal gucken. Liegt nicht in unserer Hand, uns gehört er nicht, muss die Stadt entscheiden. Aber nichtsdestotrotz, es ist nicht einladend, wenn man da von den noch nicht fertigen Höfen dann in die nicht mehr ganz besetzte Innenstadt geht.
Da wirkt es fast wie von einer Baustelle in die nächste.
Genau, das ist so vom Regen in die Traufe und zurück. Gibt es denn in den Höfen eigentlich Neuigkeiten? André, du bist unser Höfeberichterstatter.
Genau, der Hofberichterstatter. Im Grunde genommen nur, dass es leider gerade so weitergeht, wie es schon im vergangenen Jahr losgegangen ist. Und zwar hat jetzt auch Rossmann, die ursprünglich angekündigt hatten, im Internet am 2. August war es, glaube ich, eröffnen zu wollen, auch die Eröffnung verschoben auf bis dato unbekannte Zeit, weil die Herthener Höfe baulich einfach noch nicht so weit sind.
Ja, fit, das schon gemeldet haben.
FitX, wo wir gerade dabei sind, ja. Hatte mir auch jetzt sehr aktuell gemeldet, wissen auch noch nicht, wann sie denn eröffnen können. Die wollten ja schon Anfang Dezember vergangenen Jahres eröffnen. Ja, leider Gottes geht's so weiter.
Ja, und das Traurige ist ja für alle, ich meine, wir reden oft genug darüber, aber hat vielleicht nicht jeder mitbekommen, FitX, das Fitnessstudio, die sind seit Dezember komplett eingerichtet. Da brennt jeden Tag auch das Licht. Im Winter werden sie auch ordentlich geheizt haben und so weiter. Das Ding, du kannst reingehen und direkt trainieren und alles benutzen, aber sie dürfen nicht. Weil dieser Gebäudeteil noch nicht fertig und damit auch noch nicht baulich abgenommen worden ist.
Noch nicht freigegeben,
ja. Genau. Woolworth hatte ja ein ähnliches Problem. Die hatten ja gedacht, Weihnachtsgeschäft nehmen wir mit. Haben alles schon eingeräumt gehabt. Und dann konnten sie die Türen nicht aufmachen, weil gleicher Problem. Das heißt, da ist jetzt so ein Woolworth wie in so einem verlassenen Freizeitpark, stelle ich mir das da vor.
So ungefähr. Also man muss sagen, immer mehr voran geht es eben an dem sogenannten Stadthaus C, das da eben unten das kleinste Gebäude am Busbahnhof ist. Da haben ja mittlerweile, glaube ich, jetzt 6 Geschäfte, wenn mich nicht alles täuscht, also geöffnet.
Ja.
Genau, ein weiterer Imbiss, Dönerladen soll hinzukommen. Als ich letzte Mal da reingeguckt habe, hat sich auch so langsam da in dem Geschäft was getan. Es war schon ein bisschen Kacheln an den Wänden. und so weiter und so fort. Aber es spielt sich eben alles im Erdgeschoss von diesem kleinen Gebäude ab.
Ich überlegte gerade, nee, der hat doch schon offen. Nein, das ist der vegane Dönerladen, der hat schon offen. Und genau, der normale, die Kette, die da noch kommt, genau, die sind noch in der Mache.
Genau.
Okay. Ja. Sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Also wir lachen hier drüber, weil mittlerweile ist es so eine Farce einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man sich dann, ist immer auf dem Weg zur Redaktion morgens, fahre ich immer an der Sporthalle vorbei, vom Gymnasium, die jetzt gerade neu gebaut wird. Und dann kommen die Höfe und irgendwie die Sporthalle, da habe ich das Gefühl, in 2 Monaten können die einziehen. Wird ein bisschen länger noch dauern, mhm, aber...
Aber es ging wesentlich schneller.
Ja, also von außen ist die mehr oder weniger fertig. Die sind jetzt am Innenausbau. Ja. Und bei den Höfen sieht es weder drin noch draußen fertig aus. Ich glaube, bei der Tiefgarage, da haben sie so ein bisschen Fläche mal freiräumen können jetzt. Aber es ist wirklich ein Trauerspiel.
Ja, wie viele Jahre? Ja. Wie viele Jahre sitzen die da schon dran? Ne?
Ja.
Ich meine, es war vorher mit dem Forum auch schon ein Trauerspiel, so zumindest auf seine letzten Jahre hin. Davor war es auch wieder ein Trauerspiel, als Karstadt noch drin war und langsam dahin siechte. Irgendwie nicht gut, dieser Platz.
Offenbar. Naja, weil man muss ja sagen.
Zumindest nicht, wenn es so gemacht wird. Sagen wir mal so, es liegt ja nicht am Platz unbedingt, sondern an der Ausführung.
Ja, man muss ja sagen, ich glaube, die hatten ja im November 2021 angefangen. Ja. Und na klar war die Corona-Pandemie mit ihren Folgen und Lieferengpässen und so weiter zu, aber man muss letztendlich auch sagen, Corona ist jetzt ein ganzes Weilchen vorbei. Die Lieferengpässe dürften auch nicht mehr sein. Also
ja,
und das als Entschuldigung anführen, gilt, glaube ich, mittlerweile nicht mehr.
Und wer sich dann auch so die ganzen kleinen Zwischenfälle mal anguckt, wie zum Beispiel diese 50 Fenster, die gesprungen sind, darüber haben wir ja mal berichtet, wo sie erst dachten, da seien Leute irgendwie eingebrochen oder hätten randaliert. Nein, die Dinger sind von selbst gesprungen, wahrscheinlich. Hat die Polizei nie so ganz kommuniziert, vor allen Dingen nicht der Bauherr. Aber Fakt ist, 50 Fenster waren kaputt, die sie erst jetzt dann noch ersetzen mussten. Dann hat es die Pflasterung, die ich weiß nicht, gefühlt 3 oder 4 Mal neu gemacht werden musste.
Der Höhenunterschied, ne?
Genau, dann der Höhenunterschied noch. Das Gebäude ist mal eben, was waren es, 40 Zentimeter zu hoch gebaut?
Ja, wo sie dann, 40 bis 45 Zentimeter an einer Stelle zumindest.
Kann passieren, ne? Oh, ja. Musste man dann halt auch noch Treppchen dran bauen und das mit dem Bürgersteig irgendwie angleichen und so ganz gelungen. Ja, weiß nicht, ob das so ist. Die Pflasterung selbst ist auch nicht so, muss ich sagen. Also da stolpert man recht schnell. Die ist, also ich muss sagen, als ich hier vor unserem Medienhaus letztens neu gepflastert worden ist und ich habe mir das angeguckt, dachte mir, ach so geht das. Während ich in Herten dann mal wieder gestolpert bin. Also sind alles so kleinere Punkte, die in der Masse dann aber...
Leiten, Pech und Pannen.
Genau, so könnte man es am besten beschreiben. Und der Innenstadt tut es irgendwie auch nicht gut, weil wir haben ja, darf man ja auch nicht vergessen, wir haben trotzdem einige Leerstände, die wegen der Höfe jetzt passiert sind. Ne? Ernstings Family ist ein Beispiel.
Dann muss man ja aber wenigstens sagen, die haben ja eröffnet in den Herten Höfen.
Ja, immerhin. Aber die haben Leerstand produziert in der Innenstadt.
Ja, ist richtig.
Das ist halt so der Punkt.
Teddy will ja umziehen und kann ja noch nicht, ne? Weil die haben ja ihre Filiale noch nicht in Betrieb.
Teddy ist schon lange umgezogen. Ja, ja. 2024 sind sie ja haben sie in der Hermannstraße zugemacht mit dem Verweis, dass sie in Herthner Höfen eröffnen möchten. Ja.
Ja, trotzdem sind sie noch an der Hermannstraße. Ja, aber dann hast du da auch wieder den nächsten Leerstand, weil das ist ja, ich habe es selten erlebt, dass solche Gebäude oder Geschäftslokale so einen fließenden Übergang mal hatten. Meistens hast du dann ja mindestens irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr oder noch länger. Ja, Ewaldstraße sieht ja auch nicht besser aus. Also es ist alles ein bisschen chaotisch und ärgerlich. Wir bleiben aber dran und berichten weiter, wenn dann, ich weiß gar nicht, wann kommt die nächste geplante Geschäftseröffnung? Hat da irgendeiner was gesagt?
Nein, derzeit.
Okay. Ach, mir fällt nur ein Gerücht, gab es ja auch noch, dass Edeka das Handtuch geschmissen hätte, man sich so erzählt.
Wurde mir zugetragen, hat allerdings der Edeka-Konzern verneint, die planen weiterhin den Herthner Höfen zu eröffnen.
Hätte mich jetzt auch gewundert, ehrlich gesagt, weil ich glaube, das sind so die wenigen, die dann auch tatsächlich da gut Reibach machen können. Weil ansonsten haben wir in der Innenstadt ja noch Kaufland. Das nächste wäre dann in Disteln das Einkaufszentrum mit Rewe und Aldi. Gut. Kaufland, Edeka, relativ ähnlich vom Angebot in manchen Bereichen, aber da hat Kaufland ja schon mal gesagt, ist uns doch egal. Haben wir ja schon mal angefragt, ob die das irgendwie als Gefahr sehen. Ja, aber bei allen anderen Geschäften bin ich mal gespannt, wie das dann generell so läuft oder ob das eintritt, was manche ja auch im Vorfeld schon mal wieder kommuniziert haben, so, in 10 Jahren haben wir da die nächste Brache liegen.
Ja, ich hoffe es nicht.
Ich auch nicht, nein.
Und bin eigentlich der Meinung, dass Konzept der Hörtner Höfe kann eigentlich funktionieren, weil so ein reines Einkaufszentrum, da reicht im Grunde genommen schon der Blick nach Recklinghausen ins Palais Fest, hat, ist jetzt, glaube ich, wie lange? 10 Jahre geöffnet? 11 Jahre?
Pi mal Daumen.
Ja. Genau, hat jetzt auch schon sehr viele Leerstände, wird relativ gut kaschiert durch
bunte Fassaden,
die dann davor gemacht werden.
Man muss dazu sagen, das war von vornherein so. Also ich habe ich war bei der Voreröffnung oder was das war, war ich da schon und da war die Hälfte leer oder so. Und da sagte die damalige Managerin auch, nee, da kommt jetzt erstmal nichts rein.
Ja, genau. Ja, und bei den Hörtner Höfen im Grunde genommen so ein Mix zwischen Arztpraxen, normalen Büros, ein bisschen Einzelhandel, Lebensmittel, Gastronomie. Finde ich eigentlich persönlich gar nicht so schlecht und denke durchaus, dass das auch für eine Stadt wie Herten funktionieren kann. Nur, da muss ich jetzt wirklich mal langsam ein bisschen was tun, sonst ist der Ruf erst ruiniert, wie es so schön heißt.
Genau. Und da ist, glaube ich, dann auch diese Anbindung an die Innenstadt ganz wichtig, die immer wieder erwähnt wird, aber irgendwie gibt es da kein vernünftiges Konzept, ne? Außer, dass die Pflastersteine in die richtige Richtung zeigen. Für alle, die es noch nicht bemerkt haben, einfach mal darauf achten, wie die Pflasterung in der Innenstadt ist. Das soll tatsächlich die Leute da reinlocken. Aber das ist, glaube ich, auch der Schlüssel dazu, ob es dann überhaupt funktioniert am Ende. Also zumindest mit Gewinn für die Innenstadt. Gucken wir mal weiter. Wie's,
hoffen wir mal das Beste.
Genau.
Auf jeden Fall.
Alles wird gut, sagte mal eine bekannte Moderatorin immer. Jetzt kommen wir einfach dann mal zu was Schönem. Muss ja heute auch nochmal sein. Maike, du hast die schönen Dinge des Lebens rausgesucht, die jetzt am Wochenende so stattfinden.
Ja, wir haben so ein paar Wochenendtermine. Viele sind es nicht, weil ja Ferien sind und deswegen.
Aber lohnenswerte, ne?
Ja, genau. Also ich finde, das ist ein schönes, was in Herten-Schellebeck gibt es ein schönes Konzept. Das nennt sich Tagfreunde. Das initiiert die Initiative Gertrudenpark in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Schacht 5. Die bauen Bänke und Tische auf am Stadtteiltreff Schellebeck. Das ist in der Schellebecker Straße 260, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und das Konzept ist irgendwie schön. Jeder bringt was mit zu essen, setzt sich dahin, kommt mit den Nachbarn ins Gespräch und teilt seine mitgebrachten Speisen und Getränke und einfach so einen netten Abend in netter Gesellschaft. Deswegen ist das, glaube ich, eine nette Sache. Am Freitagabend um 18 Uhr geht's los.
Und da kann jeder beliebig hinkommen?
Genau, jeder kann hinkommen, sich hinsetzen, was mitbringen. Und dann ist einfach nur ein netter Plausch.
Das ist doch schön.
Der Schellebecker oder darüber hinaus. Wetter soll ja perfekt sein. Deswegen blauer Sommerabend in netter Gesellschaft. Was so eine schönere Einstimmung aufs Wochenende dürfte es ja eigentlich nicht geben. Ne?
Ich glaube, am Freitag auch nicht mehr ganz so heiß.
Ja, ne? Und abends ja auch.
Da wird es erträglich,
genau. Zumindest 1-2 Grad kühler.
Und, dann Stadtteiltreff, das ist dann halt, dann wird der Name auch Programm sein. Das ist ja wirklich dann.
Ja. Und an einem Freitagabend kann man dann ja auch mit einem kühlen Bierchen oder ähnlichem mal den Tag ausklingen lassen.
Eben, da bringt einer sicherlich einen Kasten mit oder zwei.
Eben, und dann ist die Hitze auch besser zu ertragen.
Genau, und dann ist dann am Samstag bei den Schützen, bei der Bürgerschützengilde Westerholt noch ein Vogelschießen. Das ist die Traditionsabteilung, richtet so ein kleines Schützenfest aus und da ist dann auch gemütliches Beisammensein und Vogelschießen. Und da geht das Ganze schon um 11 Uhr los mit dem Vogelschießen.
Oh ja, also wer es dann gemütlich traditionell mag.
Eben. Ich glaube, die Schützen würden sich über Besucherinnen und Besucher freuen.
Genau. Also da, wenn ihr in Westerholt seid, einfach mal vorbeischauen.
Genau.
Nur kurz der Hinweis, das Königspaar hat mir sogar Roswitha die Erste und Klaus Jürgen der Erste, die bleiben natürlich bestehen. Genau. Bis nächstes Jahr, dann kommt das große Vogelschießen. Ja. Deshalb auch, sagst du, Traditionsabteilung. An der Kuhstraße 53 ist es, für alle, die nicht wissen, wo das Vereinsheim ist.
Das ist da bei dieser Sportanlage.
Genau.
Daneben, quasi.
Gut, und dann haben wir noch, findet nicht am Wochenende statt, aber kann man schon mal darauf hinweisen.
Genau,
ne?
Weil es in einer Woche ist.
Eine besondere Veranstaltung heute in einer Woche, wenn ihr diesen Podcast am Erscheinungstag hört. Berichte mal.
Ja, die Lidl-Deutschland-Tour fährt durch den Kreis Recklinghausen und zwar auch durch Herten. Das ist die erste Etappe, die von Essen nach Herford führen wird.
Das ist übrigens so wie Tour de France sozusagen, muss man für alle, die es nicht kennen, einmal erwähnen.
Das ist auch so das Stichwort, es ist ein hochkarätiges Starterfeld. Es sind einige Teilnehmer der Tour de France dann auch in diesem Elite-Rennen dann dabei. Also ich glaube, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist das Starterfeld 108 Radsportler stark. Der berühmteste Name, der mir jetzt so aufgefallen ist, ist Wout van Aert. Der hat, glaube ich, auch eine Etappe, glaube ich, bei der Tour de France gewonnen, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Korrigiert mich bitte.
Nee, ich glaube, das stimmt. Haben sie auf der Website, glaube ich, nochmal so eine Sektion.
Ist es einige. Die fahren dann in der ersten Etappe, glaube ich, so gegen 20 vor 12 in Essen los und In Herten sollen sie, oder in Herten-Westerholt fangen sie dann an. Da passieren sie das erste Mal die Stadt oder die Stadtgrenze, werden sie so gegen 20 nach 12 dann sein. Und ich muss mir jetzt mal die ablesen, auf welchen Straßen sie dann hier in Herten fahren, damit ihr euch dann am Straßenrand postieren könnt, um das Feld zu verfolgen. Also
die, oder euch nicht wundern, warum die Straße gesperrt ist und wo ihr gerade durchfahren
so.
Wollt. Aber kommst du gleich ja noch
genau.
drauf.
Genau. Die fahren über die Bochumer Straße, kommen sie ins Stadtgebiet. Dann fahren sie Hertener Straße, Resser Weg, Konrad-Adenauer Straße, Gartenstraße, Feldstraße. Über den Knöchel geht es dann weiter auf die Westerholter Straße und da fahren sie dann weiter nach Recklinghausen, Sinsen und weiter ins Ostwest nach Erkenschwick und Datteln. Und es wird immer so kurzzeitig gesperrt, die Straßen. So eine Stunde vorher kommt mal ein Tross vorbei und sperrt das dann komplett ab und fährt erst eine Motorradstaffel vor, kündigt das Starterfeld an und eine halbe Stunde später kommt dann noch ein Motorradfahrer mit einer roten Flagge oder einer grünen Flagge und sagt dann hier, es ist Straßensperre, ist aufgehoben und dann läuft alles wie bisher.
Oh. War ganz schöner Aufwand für, was hast du ausgerechnet, wie viele Minuten sind es in Herten?
Also wenn ich das jetzt richtig auf dem Zeitplan sehe, sind sie ganze 4 Minuten oder so mal hier. Oder 5.
Das ist so wie, weiß nicht, japanische Touristen irgendwie so genau. 4 Minuten her.
Genau.
Das reicht.
Als du das vorgelesen hast gerade, habe ich von weit aus einen längeren Aufenthalt hier.
Ja, also in Westerholt werden sie je nachdem, wie schnell sie sind, zwischen 12 Uhr, entweder 12.21 Uhr oder 12.22 Uhr erwartet in Herten Stadtzentrum, dann sind sie 12.25 Uhr oder 26 und in Speckhorn ist jetzt die nächste Station, die angegeben wurde, sind sie 12.37 Uhr, aber vorher haben sie ja noch dann Teile von Herten passiert, also vielleicht 10 Minuten sind sie auf Herthner Stadtgebiet maximal.
Genau. Ja, immerhin. Stellt euch einfach mal so kurz nach 12 an den Wegesrand und irgendwann macht es Jung und dann. Ja. Dann waren sie da.
Also an manchen Straßen habe ich schon Plakate gesehen, Achtung, hier Halteverbot, weil die Lidl-Deutschland-Tour vorbeikommt. Ich habe es erst für ein Wahlplakat gehalten, weil das ungefähr in dieser Aufmachung war. So im Vorbeifahren hatte ich das nur gestern gesehen und da habe ich gedacht, oh. Also die Ausschilderung ist jetzt schon da zu sehen, aber es wird natürlich dann auch an dem Tag selber, wir werden sicherlich auch im Vorfeld nochmal darüber berichten und dann darauf hinweisen, was alles.
Und wir sind natürlich auch vor Ort. Also das immer auch. Schön bei uns auf die Website gucken und in die App und ansonsten abonnieren bei Facebook und Instagram. Dann kriegt ihr immer eine Nachricht direkt, wenn wir sowas mal vorhaben und was wir dann davor haben. Von daher immer gerne reinschauen. Und das ist, glaube ich, auch dann guter Schluss, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast.
Ich habe alles.
Alles klar. Du hast auch nichts mehr?
Nö, danke.
Ich auch nicht. Habt ihr da draußen noch was? Dann schickt uns was. hrredaktion@medienhausbauer.de ist die Adresse. Facebook, Instagram, da sind wir auch, wie gesagt. Und HA Plus nennt sich die App, die ihr natürlich auch alle auf dem Handy haben solltet. Alles klar. Bis nächste Woche, würde ich dann sagen. Ciao.
Ciao.
Ciao.